Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Lena Sterz, schön, dass Sie zuhören. Wie verändern Social Media Freundschaften und Beziehungen unter Jugendlichen und wie können Schulen damit umgehen? Wie verändern 20 Jahre deutsch-französische Hochschule die Absolventen? Und wie verändern sich Lehrkräfte, wenn sie Gewalt in der Schule erleben? Und was würde ihnen helfen? Darum geht's hier heute. Smartphone, ja oder nein? Spätestens, wenn es für Kinder auf die weiterführende Schule geht, wird diese Frage in vielen Familien heiß diskutiert und meistens mit Ja beantwortet. Laut Kindermedienstudie besitzen rund 92% der 13-jährigen Kinder in Deutschland ein Smartphone. Damit ist das Internet dann immer in der Hand oder in der Hosentasche. Aber auch Freundschaften verändern sich bei Kindern und Jugendlichen durch das Smartphone. Wie das Handy das soziale Verhalten verändert und wie Schulen damit darauf eingehen können und müssen, das wird in dieser Woche in Hannover diskutiert von Forscherinnen aus aller Welt. Hilde Weg hat mit ihnen gesprochen und sie gefragt, was sie umtreibt.
Wie junge Menschen lernen, mit sich selbst umzugehen, wie sie sich selbst akzeptieren.
So der Gastgeber und Leiter des Instituts für Erziehungswissenschaften der Uni Hannover, Boris Žižek. Natürlich spiele das familiäre Umfeld und die konkreten sozialen Erfahrungen eine große Rolle, aber der Einfluss der digitalen Kommunikation wachse stark an. Und da lohne es sich, genauer hinzuschauen. Nicht nur auf Fotos oder Videos, sondern auf die Botschaften insgesamt, die täglich und tausendfach per WhatsApp, SMS oder auf jedem anderen Kanal versandt werden.
Die Formen der Interaktion, die werden schon als normal hingenommen. Und das nochmal fremd zu machen und nochmal zu fragen, ist das denn das, was wir wollen? Und ich denke, das ist sinnvoll, dass wir hier nochmal darauf schauen.
Die Interaktion, ob Text, Emoji oder Foto, werden unter dem Begriff Texting erfasst. Ein entscheidender Unterschied zur realen Welt: jede und jeder kann die eigene Kommunikation optimieren und kontrollieren. Das klappt im direkten Kontakt nicht so gut. Deshalb ziehen es manche Jugendlichen sogar vor, lieber eine Nachricht zu posten, als sich zu treffen.
Im Gespräch sagt man Dinge, die einem vielleicht nicht gefallen, aber man lernt sie als ein Teil von sich zu akzeptieren. Und wenn ich die Möglichkeit habe, solche Situationen zu umgehen, begegne ich mir auf eine ganz andere Art und Weise und lerne nicht mehr damit, eine soziale Dickhäutigkeit zu entwickeln, die für soziale Beziehungen, vor allem für solche, die lange dauern, in denen man etwas durchstehen muss, gemeinsam wichtig ist.
Und wie verändern die digitalen Medien das Lernen? Lernen Kinder schlechter oder nur anders, wenn sie in digitalen und analogen Welten unterwegs sind?
Man braucht beides. Es ist heute wichtig, diese radarförmige Aufmerksamkeitsstruktur auszubilden, aber es ist immer noch wichtig, sich mit etwas länger auseinanderzusetzen. Das ist wichtig, dass wir uns nicht verunsichern lassen von dem mächtigen Eindruck dieser kulturellen Tendenz, der sich manche Lehrer dann auch etwas hilflos gegenüber sehen.
Wie wichtig Freundschaften für Jugendliche sind, das haben die Schweizer Forscher Fritz Olser und Horst Biedermann untersucht.
Viele Studien zeigen, dass dort, wo Freundschaften fehlen, aber man gerne Freundschaft hätte, dass das zu Unsicherheiten führt, zu Krankheiten oder zu Addiction, also Gaming und so weiter, oder zu Depressivität sogar oder zu Lebenssinnverlusten und so weiter.
Lehrende bekommen von den digitalen und virtuellen Nöten ihrer Schülerinnen und Schüler noch weniger mit als von den realen. Auch das wollen Olser und Biedermann verändern. Neben Didaktik solle man viel stärker auch andere Fähigkeiten trainieren, die Bedeutung von Vertrauen und Partizipationsmöglichkeiten etwa.
Die Unterstützung, das Herausnehmen aus dem Alleinsein, das Verhindern von Cybermobbing, all das sind große erzieherische Aufgaben. Und wenn Lehrpersonen diese Kompetenzen haben, dann ist es wirklich eine gute Geschichte.
Katie Davis, Entwicklungspsychologin an der Universität of Washington in Seattle und Co-Autorin des Harvard-Werkes App Generation, kennt die Herausforderungen durch die digitale Entwicklung an Schulen aus eigener Erfahrung. Das ist eine große Herausforderung, denn alles verändert sich sehr schnell. Und das ist sehr hart im Schulkontext, denn Schulen bewegen sich nur langsam. Und jede Schule hat ihre eigenen Herausforderungen. Das alles ist sehr schwierig. Davis entwickelt auch Apps, die im Unterricht helfen können, um Jugendliche zu eigenverantwortlicheren und selbstbewussteren Nutzern zu machen. In den Diskussionen auf der Konferenz insgesamt wird deutlich, dass sich die Probleme weltweit gleichen, ob Spielsucht, problematisches Konsumverhalten oder Fragen der Identität. Der Schweizer Forscher Horst Biedermann.
Also gerade auf der Ebene der Einstellungen von jungen Menschen, Überzeugungen von jungen Menschen, muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil kulturelle Faktoren sehr, sehr stark hineinspielen. Die Probleme aber sind dieselben. Die haben wir global.
Campus und Karriere. International.
Deutschland und Frankreich. Zwei Nachbarn mit einer bewegten Geschichte. Früher Feinde, heute enge Freunde, die versuchen, Europa zusammenzuhalten, auch in diesen Tagen mal wieder. Um sich als Freunde allerdings auch wirklich kennenzulernen und zu verstehen, ist gemeinsames Leben, Studieren und Forschen hilfreich. Dafür gibt es seit 20 Jahren die Deutsch-Französische Hochschule. Gestern Abend wurde in Hamburg der 20. Geburtstag groß gefeiert und Niklas Schenk hat sich dabei für uns unter die Feiernden gemischt.
Es war ein Schüleraustausch in der 8. Klasse, nachdem Kevin Rautenberg klar geworden ist, dass ihn das Nachbarland Frankreich nicht mehr loslässt.
Wir sind mit der Schule für 10 Tage in die Nähe von Bordeaux gefahren, mit unserer Partnerschule zusammen. Und da ist halt Liebe entbrannt für Land, Leute, Kultur und Sprache. Und da stand für mich fest, das ist meine Richtung, die ich einschlagen möchte.
Um seine Französischkenntnisse weiterzuentwickeln, verbringt er ein ganzes weiteres Jahr in Frankreich und schließt später die Oberstufe in Berlin am Lycée Français ab. Für seine größten Interessen, Französisch und Philosophie, findet er das passende Studium, einen doppelten Bachelor an den Unis Mainz und Dijon. Es ist einer von heute insgesamt 185 Studiengängen der Deutsch-Französischen Hochschule. Das Netzwerk von Universitäten und Hochschulen mit Sitz in Saarbrücken wurde 1999 von beiden Ländern gegründet. Vor 20 Jahren beschlossen sie nach der Aussöhnung in der Nachkriegszeit, in vielen Bereichen enger zusammenzuarbeiten, auch in der Bildung und Forschung.
Die Deutsch-Französische Hochschule bringt junge Menschen jeweils in das Nachbarland, vermittelt gemeinsame Abschlüsse und ist deshalb ein Musterbeispiel der deutsch-französischen Freundschaft,
meint der deutsche Bevollmächtigte für die deutsch-französischen Beziehungen Armin Laschet. Entscheidend für die Studierenden.
Sie leben in beiden Ländern, sprechen in der Regel auch beide Sprachen und haben auch die Kultur des anderen kennengelernt.
Das hat auch Lisa Kenning erlebt.
Wir waren 3 Luxemburger, 7 Deutsche und 9 Franzosen. Das Schöne an dem Austausch war, das habe ich vorher so noch nie erleben dürfen, man hat teilweise mitten im Satz die Sprache gewechselt und es war selbstverständlich.
Viel über die unterschiedlichen Mentalitäten, erzählt die 27-jährige frühere Masterstudentin, habe sie auch außerhalb des Hörsaals mitbekommen. Zum Beispiel in Metz in Frankreich.
Man geht abends noch mal zusammen was trinken. In Deutschland haben wir relativ häufig auch miteinander gekocht abends, gemütlich in WGs. Und ich finde, wir haben alle sehr, sehr viel voneinander gelernt. Und ich könnte so eigentlich gar nicht mal unbedingt differenzieren, was Deutsch und was Französisch ist, weil wir dann doch ein sehr interkultureller Haufen waren.
Rund 19.000 Studierende haben wie Lisa und Kevin das Doppelstudium bis heute abgeschlossen. Es wird jeweils zur Hälfte aus französischen und deutschen Mitteln bezahlt. Jeder Studiengang alle 4 Jahre von unabhängigen Experten evaluiert, erklärt David Capiton. Die Deutsch-Französische Hochschule, so ihr Präsident, müsse zusätzlich noch mehr in Staaten auf anderen Kontinenten ausbilden.
Das muss sie tun in einer globalisierten Welt mit einer immer stärkeren Verbindung mit einem Studium außer Europa. Das ist das Erste. Und wir müssen natürlich die neuen Bedürfnisse der Gesellschaft eine Antwort geben. Also Digitalisierung, Umwelt sind zum Beispiel Themen, wo wir sehr aktiv sind.
Es gäbe weiterhin viel zu tun, meint auch der deutsch-französische Bevollmächtigte Laschet. Die Sprachkenntnisse in beiden Ländern gingen derzeit zurück. Marie Descote, Frankreichs Botschafterin in Deutschland, sieht diese als Schlüssel.
Unsere Studenten lernen eben dadurch sehr früh, sich mit der Komplexität auseinanderzusetzen. Und durch die Vielfalt der Kulturen und der Sprachen hat man eben eine größere, eine bessere Fähigkeit, die Komplexität der Welt und der Herausforderungen, die wir heute vor uns haben, zu verstehen und auch Lösungen zu finden, kreativ zu sein.
Viele Absolventen sind dies inzwischen in politischen Institutionen oder Unternehmen. Kevin Rautenberg bringt heute als Lehrer seinen Schülern die französische Sprache und Kultur näher.
Ich versuche immer so ein kleines Streichholz anzumachen und wie groß die Flamme bei dem Schüler dann wird, das darf der Schüler dann selbst entscheiden. Aber das Streichholz bringe ich dafür mit.
Die Deutsch-Französische Hochschule hat in den vergangenen 20 Jahren ihn und tausende andere Studierende geprägt. Ganz anders als die deutschen und französischen Hochschulen funktionieren die US-Hochschulen. Ob man hier einen Platz an einer Elite-Uni bekommt, hängt oft nicht nur davon ab, wie gut der Schulabschluss ist, sondern auch davon, wie sportlich man ist. Das haben sich einige reiche Eltern in den USA zunutze gemacht. Sie haben einen Segeltrainer bestochen, damit der ihre Kinder in die Segelteams der Elite-Uni Stanford in Kalifornien bringt. Heute wurde der Segeltrainer verurteilt. Er bekommt 6 Monate Hausarrest, weitere 1,5 Jahre Aufsicht durch die Justiz und muss $10.000 Geldstrafe zahlen. Der 41-Jährige hatte zugegeben, insgesamt mehr als $600.000 an Bestechungsgeldern angenommen zu haben. Weitere Urteile in ähnlichen Bestechungsfällen sollen in den nächsten Monaten fallen. Davon betroffen sind neben der Uni Stanford auch Yale und die Georgetown University in Washington. Schon seit einiger Zeit machen sich Wissenschaftler in Ungarn Sorgen um ihre Zukunft. Die Regierung Orbán will die Unabhängigkeit der Akademie der Wissenschaften weiter einschränken. Dagegen sind die Forscher auf die Straße gegangen und Andrea Bär berichtet darüber.
Anfang Juni in Budapest. Studierende und Wissenschaftler demonstrieren für die Unabhängigkeit der Akademie der Wissenschaften. Aus ihrer Sicht demontiert die rechtsnationale Fidesz-Regierung von Ministerpräsident Orbán seit längerem gezielt die Selbstverwaltung und damit die kostbare Forschungsfreiheit der renommierten alten Institution. Anders als die vertriebene private Central European University, CEU, brauche die Akademie Solidarität in Ungarn, so László Lovas in Budapest, Präsident der Akademie. Wir sind keine ausländisch finanzierte Institution. Wir brauchen die Unterstützung unseres Landes. Wir können nicht nach Wien umziehen. Der Präsident kritisiert den neuen Gesetzentwurf der Regierung. Der Plan, die 15 Forschungsinstitute der Akademie sollen in einer getrennten Stiftung organisiert werden. Darunter ein Musikinstitut, einige Fakultäten für Medizin und Theologie, eine landwirtschaftliche Hochschule oder die Unis in Debrecen oder Pécs. Die Leitung dieser geplanten Stiftung übernehmen zur Hälfte Vertreter der Akademie. Die andere Hälfte wären Vertreter des Ministeriums für Innovation und Technik, der Vorsitzende ebenso. Alle Mitglieder würden vom Regierungschef ernannt, sprich von Viktor Orbán. Die Soziologin Judith Gardosch ist strikt dagegen.
Wir haben keine wirklich fundierte Begründung von der Regierung gehört, warum das gut sein soll, was das für die Wissenschaft bringen soll. Das ist eine politische Kontrolle, die wir nicht akzeptieren werden oder können.
Akademiepräsident László Lovas sieht das ebenso. Denn bisher verwaltet die renommierte Akademie ihre Forschungsinstitute selbst. Eine Trennung sei nicht nachvollziehbar. Die Regierung hat keine Strategie vorgelegt. Das allgemeine Ziel ist Innovation und mehr Aktivität im Land. Das wollen wir natürlich auch, denn da steht Ungarn nicht so gut da, wie es sollte. Aber es gibt keine Strategie, wie die geplante Organisation das nun verbessern kann. Auch der im Gesetzentwurf geplante sogenannte Nationale Rat für Wissenschaftspolitik stößt auf strikte Ablehnung. Dieser würde mitreden bei der Finanzierung und Forschung an der Akademie. Auch dies sei Gift für die rund 5000 Wissenschaftler, finden Kritiker. Das geplante Gesetz wäre aus Sicht von Kritikern nicht die erste schmerzhafte Einschränkung der Unabhängigkeit. Denn der Akademie der Wissenschaften wird die Selbstverwaltung immer mehr entzogen. Seit Januar verteilt das Ministerium für Innovation und Technologie die Fördergelder. Die 15 Institute der Akademie bekommen keine Grundfinanzierung mehr, sondern müssen sich projektbezogen um Forschungsgelder bewerben. Die Gelder würden so effektiver genutzt und die Leistung verbessert, so der zuständige Minister László Palkovics. Die Akademie würde einbezogen. Letztes Mal haben wir noch in der Nacht vor dem Einbringen des Gesetzentwurfs Änderungen vorgenommen, auf Bitten der Akademie. Wie kann das sein, dass die Akademie nicht involviert war? Sie war es. Die Debatte mit der Akademie der Wissenschaften ist eine von vielen Auseinandersetzungen kritischer Wissenschaft mit der Orbán-Regierung. Diese vertritt eine sogenannte illiberale Demokratie und verbot zum Beispiel das Fach Gender Studies an ungarischen Unis. Auch dies wurde von Kritikern als direkter Angriff gewertet auf Demokratie und Forschungsfreiheit. Gute Leute wandern ab, so die düstere Prophezeiung der Soziologin Judith Gardosch.
Viele Leute müssen irgendwo arbeiten, also werden sie hier arbeiten, bleiben aber die Besten. Die wandern sicher aus. Die Regierung steckt auch jetzt nicht viel Geld in Universitäten, investiert nicht viel Geld in Universitäten. Also ich sehe wirklich nicht, welche Leute in 10 oder 20 Jahren hier arbeiten werden.
1300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben nun einen Protestbrief geschrieben an den EVP-Vorsitzenden im Europäischen Parlament, Manfred Weber. Er sitzt mit der ungarischen Fidesz-Partei von Viktor Orbán in einer Fraktion. Viele hoffen, tun sich die wenigsten.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Wurden Sie im vergangenen Jahr schwer von Schülern beleidigt? 25% der Lehrerinnen und Lehrer haben diese Frage mit Ja beantwortet, als Freiburger Forscher sie das gefragt haben. 4% wurden im vergangenen Jahr laut der Umfrage sogar Opfer körperlicher Gewalt. An vielen Lehrerinnen und Lehrern gehen solche Übergriffe nicht spurlos vorbei. Sie werden seelisch oder körperlich krank. Wie man Lehrkräfte unterstützen kann, damit das nicht passiert, damit beschäftigt sich der Arbeitspsychosomatiker Professor Klaas Lahmann an der Uniklinik in Freiburg. Frage an ihn, mit welchen Beschwerden kommen Lehrerinnen und Lehrer zu Ihnen?
Also meistens kommen die Lehrer zu uns mit eher klinischen Beschwerden wie Schlafstörungen, Unruhegefühle, dem Gefühl, den Antrieb nicht mehr zu haben, den Berufsalltag nicht mehr zu bewältigen. Und erst im Gespräch werden dann die Hintergründe deutlich. Und das sind eben gar nicht so selten Gewalterfahrungen, wobei da verbale Gewalt wesentlich häufiger ist als körperliche Gewalt. Interessanterweise ist es so, dass die Lehrkräfte sehr viel häufiger mit gesundheitlichen Beschwerden bei den Ärzten, bei den Hausärzten oder bei uns Psychosomatikern und Psychotherapeuten vorstellig werden, als dass sie diese Ereignisse auch zur Anzeige bringen.
Und wenn das zuerst mal an der Schule passiert, dann wäre doch eigentlich der erste Weg der Lehrkräfte, zu ihrer Schulleitung zu gehen und dort um Hilfe, um Unterstützung zu bitten. Passiert da eine Art der Unterstützung? Gibt es da Angebote, damit die Lehrkräfte besser mit diesen Erfahrungen klarkommen?
Also die Frage kann man leider so pauschal gar nicht beantworten, denn es gibt noch nicht flächendeckend ein strukturiertes Angebot für solche Vorkommnisse, sondern diese Art von erster Hilfe, die Sie angesprochen haben, die variiert sehr stark zwischen den verschiedenen Schulen. Es gibt Schulen, bei denen die Schulleitung sehr sensitiv mit diesem Thema umgeht, sich die Lehrkräfte dann eben auch entsprechend unterstützt fühlen, wenn sie sich an die Schulleitung wenden. Wir wissen, dass diese Art von Vorgehen sehr präventiv ist für die weitere Entwicklung von klinischen Beschwerden. Diese Lehrkräfte fühlen sich dann häufig in der Schule selber ausreichend unterstützt und kommen gar nicht zu uns. Aber es gibt eben leider auch relativ viele Schulen, wo noch so ein bisschen ein konservativerer Umgangston herrscht, wo Lehrkräfte berichten, dass die Schulleitung dann eher so ein bisschen trivialisierend reagiert hat. So im Sinne, das ist uns doch allen schon mal vorgekommen, da muss man sich halt zusammenreißen, eine Nacht drüber schlafen und so weiter.
Was würde denn im Gegenteil dazu helfen? Was konkret müssten Schulleitungen tun?
Also wir wissen, dass der wichtigste Faktor zur Bewältigung von solchen Ereignissen ist tatsächlich die gefühlte soziale Unterstützung. Das klingt jetzt so ein bisschen theoretisch, aber soziale Unterstützung kann schon ein Gespräch sein unter Kollegen. Das kann ein Gespräch sein mit der Schulleitung, wo die Lehrkräfte das Gefühl haben, ich werde hier ernst genommen mit meinen Erfahrungen, mit meinem Anliegen.
Da muss jetzt gar nicht direkt immer ein Therapeut oder jemand von außerhalb dabei sein, meinst
du? Nö, gar nicht. Also es ist so, dass die Lehrkräfte häufig gar nicht weitere Unterstützung, also gar keine weitere psychotherapeutische Unterstützung brauchen, wenn sie sich in ihrem unmittelbaren Umfeld unterstützend aufgehoben fühlen. Eine Bestärkung, das Angebot, wenn es schlimmer wird oder wenn man merkt, es hängt einem irgendwie nach, sich nochmal an jemanden wenden zu können, das reicht häufig schon.
Und für all diejenigen, denen das nicht reicht, für die haben Sie die Lehrer-Coaching-Gruppen entwickelt. Wie coachen Sie Lehrer dort in diesen Gruppen?
Ja, wir haben mit einer guten Unterstützung vom Land Baden-Württemberg haben wir eben die Möglichkeit gehabt, schon vor vielen Jahren Lehrer-Coaching-Gruppen aufzubauen, die dann heimatnah angeboten werden, wo die Lehrkräfte zum einen so eine Art Peer-Group-Effekt haben, also unter ihresgleichen sind, in einer moderierten Weise unter Anwesenheit eines psychotherapeutisch erfahrenen Kollegen oder Kollegin über ihre Anliegen, über ihre Probleme zu sprechen. Das ist vor allen Dingen auch ein präventives Angebot. Das heißt, da sind nicht nur Lehrkräfte dabei, die schon solche Gewalterfahrungen oder andere negative Erlebnisse am Arbeitsplatz hatten, sondern einfach auch Lehrkräfte, die sagen, ach, der Beruf ist durchaus anspruchsvoll, ich möchte mich gesund erhalten, und die nehmen dann über ein Schuljahr an diesen Gruppen teil. Diese Gruppen beinhalten eine gewisse Informationsvermittlung. Wir nennen das Psychoedukation, also die Vermittlung von Wissen über Stress, über den Umgang damit. Aber diese Gruppen basieren auch sehr stark auf diesem Peer-Group-Effekt, das heißt der Unterstützung untereinander. Und es gibt die Möglichkeit, problematische Fälle im Kreis erfahrener Kolleginnen und Kollegen mithilfe eines Moderators dann aufzuarbeiten.
Es gibt ja sicherlich Manager und andere Berufsgruppen, Unternehmensberater, die vielleicht sogar mehr Stunden in der Woche kloppen, die viel mehr arbeiten als manche Lehrkräfte. Trotzdem sind Lehrkräfte überdurchschnittlich häufig von einem Burnout bedroht oder betroffen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Ja, dazu kann ich zuerst mal sagen, das ist ein Phänomen, was, glaube ich, jede Lehrkraft kennt. So ein gewisses Schmunzeln, was dann geerntet wird, wenn man von seinen beruflichen Belastungen als Lehrerin oder Lehrer berichtet. Häufig mit dem Kommentar, ach, du hast ja nur einen Halbtagsjob, ich arbeite viel mehr. Wie Sie gesagt haben, Manager, die haben dann von der zeitlichen Belastung her tatsächlich häufig eine viel, viel höhere Wochenarbeitszeit. Aber es gibt eben Spezifika im Lehrerberuf, die andere Berufe häufig so nicht haben. Ein Manager, der hat häufig zumindest ein Büro, der kann mal die Tür zumachen, der kann sich mal abschotten, der hat eine gewisse Autonomie in dem Sinne, als dass er seinen Tagesablauf zumindest ein Stückchen mitgestalten kann. Die Besonderheiten beim Lehrerberuf sind der vorgegebene Stundenplan. Lehrer haben häufig relativ wenig Einfluss auf den Arbeitsablauf tagsüber. Der wird eben durch den Stundenplan vorgegeben. Sie haben zum anderen relativ wenig Rückzugsmöglichkeiten. Sie sind während dem Unterricht ja im Klassenzimmer, häufig dann in den Pausen in einem überfüllten Lehrerzimmer, werden dort auch noch von Schülern geradezu belagert manchmal, haben also während der Unterrichtszeit wenig Rückzugsmöglichkeiten. Und schlussendlich sind sie auch den Gefühlen, den emotionalen Schwingungen der Klasse sozusagen ausgesetzt. Das ist ein Phänomen, das wir aus allen sozialen Berufen kennen. Wir wissen, dass Gefühle ansteckend sind sozusagen, und wenn sie in einer Klasse sind, wo gerade schlechte Stimmung ist, wo vielleicht die Klasse auch so eine gewisse aggressive Gespanntheit hat, dann überträgt sich das auf den Lehrer und verursacht dann eine ganz besondere Form von Stress.
Vielen Dank, Herr Professor Lahmann, für dieses Gespräch. Danke nach Freiburg.
Sehr gerne.